Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es ändert sich was in der katholischen Kirche. Und der Grund dafür sind offenbar Nachwuchssorgen. Um mehr junge Priester anzuwerben, wird ihnen am Amazonas jetzt sogar die Ehe erlaubt. Unter bestimmten Umständen. Welche das sind und ob das Ende des kirchlichen Zölibats nun insgesamt vor der Tür steht, das besprechen wir mit dem Münsteraner Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf. Guten Morgen, Herr Wolf.
Guten Morgen.
Sie hatten das ja bereits angekündigt, als Sie das letzte Mal mit uns gesprochen haben, hier im Deutschlandfunk Kultur. Was sind das denn für Umstände, unter denen Priester am Amazonas künftig heiraten dürfen?
Ja, erst sagen wir doch mal, dass sich in der katholischen Kirche etwas bewegt.
Nicht? Ja.
Also alle sagen immer, in der Kirche bewegt sich nicht, es bewegt sich etwas. Und jetzt hat eben unter diesen Synodenteilnehmern haben 3/4 der Bischöfe dafür gestimmt, dass in der Ehe bewährte Männer im Amazonasgebiet zu Priestern geweiht werden können, weil die pastorale Situation dort derartig katastrophal ist, dass eigentlich kaum mehr als einmal im Jahr in den Gemeinden Eucharistie gefeiert werden kann. Und damit hat sich eigentlich etwas getan, was schon eine kleine Revolution darstellt, weil wenn man vor 3 Jahren über das Thema hätte so offen reden wollen, wäre man ganz schnell in die Nähe des Ketzers und Heretikers geraten.
Ja.
Das ist jetzt ja nicht mehr der Fall, sondern die Bischöfe haben offenbar, was mich als Historiker sehr freut, historische Argumente gehört. Sie haben gesagt, wir haben schon verheiratete Priester in der katholischen Kirche, also ist es kein Traditionsbruch, wenn wir dies tun. Lass uns das in Amazonien breiter machen. Allerdings, eins muss klar sein, die Synode hat nur empfehlenden Charakter. Das heißt, es kommt jetzt alles auf Papst Franziskus an, denn er muss die Empfehlung im Kirchenrecht umsetzen.
Der Spruch, und sie bewegt sich doch, gilt jetzt also auch für die katholische Kirche. Sie sagten, in der Ehe bewährte Männer. Das heißt, wer schon verheiratet ist oder war, darf. Wer noch nicht verheiratet ist, muss weiter Zölibat halten.
Also es geht immer darum, dass der Eheabschluss vor der Priesterweihe stattgefunden haben muss.
Das ist ja auch in anderen Ländern schon so, oder?
Also in den unierten Kirchen, zum Beispiel in der Ukraine und in anderen östlichen katholischen Kirchen, ist das schon ganz selbstverständlich so. Und bei all den konvertierten evangelischen und anglikanischen Pfarrern, die katholisch geworden sind und verheiratet sind, die wurden dann vom Zölibat dispensiert und dann durften sie die Priesterweihe empfangen. Also, wie gesagt, kein Bruch mit der Tradition, aber nun angesichts der pastoralen Situation eine Ausweitung dieser Möglichkeit in Amazonien.
Hören wir mal Anselm Bilgri zu. Der Unternehmensberater und Benediktinerpater sagte gestern bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur:
Ich finde, dass es ein kleiner Schritt ist, aber der durchaus eine Tür öffnet. Also wenn das möglich ist im Amazonasgebiet, warum soll das nicht auch in Mitteleuropa möglich sein?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es ja schon bei uns möglich, oder?
Bei uns in der deutschen Kirche nicht. Also es ist möglich eben in der katholischen Kirche, in den katholischen Kirchen des Ostens. Nur in dem Moment, wo jetzt in Amazonien diese Tür geöffnet wird, da hat Anselm Bilgri völlig recht, da müssen sich die Bischöfe in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz oder in anderen europäischen Ländern fragen, wie ist eigentlich die pastorale Situation bei uns? Haben wir genügend geeignete Priester und müssen wir nicht angesichts des Missbrauchsskandals, aus dem ja aus der bischöflichen Studie selber hervorgeht, dass der Zölibat ein entscheidender Risikofaktor für den Missbrauch ist. Da müssen die Bischöfe sich fragen, ob das, was dann in Amazonien unter pastoralen Bedingungen möglich wird, nicht auch bei uns möglich ist. Und der synodale Weg, den die Bischöfe ja in Deutschland einberufen haben, hat ja in einer Arbeitsgruppe das Thema priesterliche Lebensform.
Nun ist ja der Widerstand konservativer Bischöfe gegen die Aufhebung der Zölibatspflicht groß. Glauben Sie, Papst Franziskus kann diese konservativen Kritiker einfach ignorieren bei seiner Entscheidung?
Das tut er ja nicht. Er wird sie nicht ignorieren. Es geht auch nicht um die Aufhebung der Zölibatspflicht, sondern es geht darum, dass beide Modelle, die von der Tradition unserer Kirche gedeckt sind, dass beide Modelle gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und diejenigen, die behaupten, dass es die verheirateten Priester in unserer Tradition nicht gibt, das sind keine Traditionalisten. Ich glaube, dass Franziskus das sehr gut gemacht hat, indem er einen synodalen Prozess gewählt hat. Und ich meine, wenn 3/4 der Bischöfe eines Gebietes sagen, ja, wir müssen ja jetzt überlegen, jetzt haben nur die Bischöfe mitgestimmt, nicht die Laien, dann wäre das Ergebnis nur ganz anders ausgefallen. Wenn Franziskus diesen Schritt in seinem nachsynodalen Dokument Ende des Jahres nicht tut, wenn er dieses klare Votum sozusagen missachtet, dann würde ich sagen, dieser Pontifikat ist am Ende. Dann ist er ein Ankündigungspontifikat mit einem neuen Stil, aber es passiert nichts. Und die Amazonas-Synode muss ja in einen größeren Kontext hinein. Ich meine, das, was dort mal über Ökologie steht, ist doch ganz hervorragend. Das darf man ja nicht vergessen. Eigentlich wird dort mal Sundays for Future klar in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben als Christen eine Verantwortung für das Leben in der Welt. Dazu gehören die ökologischen Grundlagen, dazu gehören aber auch die seelsorgerlichen Grundlagen. Und wenn die Konservativen eine andere Position haben und sich auf die Seite von Bolsonaro oder Trump stellen wollen, da müssen Sie mal überlegen, wie Sie das mit der Botschaft Jesu in Eins bringen.
Man könnte das natürlich auch so sehen, dass Ausnahmen die Regel verfestigen. Dann glauben Sie nicht daran, dass der Zölibat mittelfristig ganz abgeschafft wird?
Darum ging es doch gar nie. Es ging nur darum, dass Männer, vorläufig reden wir nur von Männern, dass Männer, die zum Priestertum sich berufen fühlen, wählen können, so wie in den katholischen Ostkirchen, ob sie dies verheiratet tun oder nicht verheiratet. Damit würde auch die zölibatäre Entscheidung wieder ein ganz anderes Gewicht bekommen, weil sie nicht unter einem Zwang gefällt würde, sondern weil jemand frei sagen kann, ich habe mich geprüft, ich entscheide mich für diese Form des Priestertums oder für die andere. Beides von unserer katholischen Tradition gedeckt. Und katholisch heißt übrigens umfassend, gemäß des Ganzen. Und alles, was fundamentalistisch eng wird, ist nicht katholisch.
Der Zölibat wird also als Hindernis durchaus auch gesehen, für Menschen das Priesteramt einzuschlagen. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, gerade der Zölibat reizt auch den einen oder anderen am Pfarramt, weil er sich dann nicht mit der konfliktiven eigenen Sexualität auseinandersetzen muss. Was halten Sie davon? Sind diese Fälle die Ausnahme? Was meinen Sie?
Ja gut, das steht doch genau in der Studie der Bischöfe zum Missbrauch drin, dass das eines der Großprobleme ist. Wer sich nicht mit seiner eigenen Sexualität reif auseinandersetzt, wer nicht in der Lage wäre und ist, eine reife sexuelle Beziehung zu Erwachsenen aufzubauen, zu einer Frau, einer Partnerin, der ist ja nun gerade, wie in der bischöflichen Studie steht, von dieser möglicherweise sexuellen Prädispositionsstörung betroffen, die dann Richtung Missbrauch tendiert. Also wer hier nicht sozusagen eine reife, sexuelle, gestandene Sexualität aufweist, der kann eigentlich nicht Priester werden nach dieser Studie. Und ich denke, insofern ist dieses Argument ja ein Kontraargument.
Und wenn es immer mehr Ausnahmen gibt, gibt es dann eigentlich zwei Klassen von Priestern, die richtigen, die sich an den Zölibat halten, und die anderen, die Verheirateten?
Die gibt es doch bisher auch nicht. Also wir haben selbstverständlich diese konvertierten evangelischen Pfarrer in Deutschland. Wir haben hier in Münster einen Priester aus der Ukraine, der ganz selbstverständlich wie die zölibatär lebenden Kollegen seinen Dienst in der Gemeinde tut und von den Gemeindemitgliedern genauso akzeptiert ist wie die anderen. Also diese zwei Klassen, dieses Zweiklassendenken ist eigentlich dem Christentum ohnehin fremd, denn es gibt ja nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Juden und Griechen, sondern wir sind alle einer in Christus. Dann nehmen wir das doch mal ernst, was in der Heiligen Schrift steht. Die Gläubigen sind da, glaube ich, viel weiter als manche rechten Ideologen.
Sagt der Münsteraner Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf. Ihnen herzlichen Dank.
Gerne.